Kurz vor Weihnachten, am 16. Dezember 2025, war es soweit. Die EU-Kommission hat an diesem Tag die genauen Inhalte ihres Autopakets vorgestellt. Also jenes umfassende Werk, mit dem die aktuell geltende CO2-Regulierung überarbeitet werden soll. Verhandelt wurde gefühlt noch bis kurz vor der Pressekonferenz und dann rissen die Schlagzeilen nicht mehr ab. Das Aus vom Verbrenner aus ist da, frohlockten manche. Doch je genauer man sich den Vorschlag anschaute, umso mehr sah es nach einem Führersieg für die Verfechter der Technologieoffenheit aus. Gut 3 Wochen nach dem denkwürdigen Termin möchte ich nun genauer wissen, was das Aus vom Verbrenner aus für die Elektromobilität bedeuten könnte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von E-Mobility Insights, der Podcast von Electrif. Mein Name ist Peter Schwirz, ich bin Chefredakteur von Electrif und habe mir heute einen Experten eingeladen, der vermutlich den besten Durchblick in diesem Brüsseler Regulierungsdickicht hat. Die Rede ist von Sebastian Bock. Er ist der Deutschlandchef von T&E Deutschland, einer NGO, welche die Verkehrswende auf deutscher, aber auch auf europäischer Ebene eng begleitet. Quasi als Gegengewicht zu den Lobbyisten der Autobranche. Hallo lieber Sebastian, stimmt diese Umschreibung?
Hallo lieber Peter und danke für die Einladung. Ich glaube, das kann man grob so stehen lassen. Ich würde vielleicht noch 1-2 Punkte ergänzen. Zum einen ist, denke ich, bei uns sehr wichtig, dass wir extrem datengetrieben arbeiten. Wir haben ein ganzes Team von Analysten und Analystinnen hier in Berlin, aber auch in Brüssel und in anderen Städten, die ständig die neuesten Trends und Daten auswerten und auf diesen Daten basieren dann eben unsere Analysen und Einschätzungen. Und der zweite Punkt, den habe ich ja eben gerade schon so ein bisschen angerissen, ist, dass wir eine wirklich europäische Organisation sind. Unser Hauptsitz ist natürlich weiterhin in Brüssel, aber wir haben eben Standorte in ganz Europa, Berlin klar, aber auch in anderen Hauptstädten und dadurch haben wir immer eigentlich einen ganz guten Überblick darüber, was sowohl in der EU-Bubble als auch in den jeweiligen Hauptstädten zum Thema E-Mobilität verhandelt wird.
Alles klar, dann können wir das nochmal ein bisschen besser einschätzen und du hast ja vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten verkündet, dass du die LinkedIn-App für 2 Wochen löschen wirst. Hatte das etwas mit dem Verbrenner aus und dem, Achtung Wortspiel, Nachbrennen der Debatte in dem Netzwerk zu tun oder war das einfach persönliche Digitalhygiene?
Nee, das war in der Tat Letzteres, also es war wirklich einfach ein bisschen Digitalhygiene. Wie wir ja wahrscheinlich heute noch in aller Ausführlichkeit besprechen werden, geht es bei diesen Regulierungsthemen ja oft wirklich um kleinste Details und man steckt da dann sehr tief drin und ich glaube, dafür ist LinkedIn auch super, um gerade sehr aktuell immer neue Informationen zu haben, Informationen zu teilen. Aber ich finde LinkedIn nicht so ideal, um auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen, ein bisschen über die größeren Zusammenhänge nachdenken zu können und deswegen versuche ich eigentlich immer 1-2 Mal im Jahr, also immer, wenn man mal länger Urlaub hat, nicht so viel auf LinkedIn und anderen sozialen Medien zu verbringen und vielleicht lieber mal ein Buch in die Hand zu nehmen und das zu lesen und nicht immer quasi die neuesten Nachrichten reagieren zu müssen.
Sehr, sehr löblich. Sollten wir vielleicht alle mehr tun an der Stelle. Aber dann kommen wir doch mal zu unserem eigentlichen Thema. So mit so einer Weihnachtspause Abstand vom Verkündungstag des Autopakets der EU-Kommission. Wie fällt denn deine Bewertung inzwischen aus? Also war es ein typischer EU-Kompromiss, vielleicht sogar ein geschickter? Ich sag mal so, wenn der VDA unzufrieden ist, kann man ja nicht von einem Durchmarsch der Autolobby sprechen.
Ich glaube, was wir gesehen haben oder was wir als Vorschlag jetzt bekommen haben, schafft erstmal nochmal viel unnötige Verunsicherung. Ich glaube, letztendlich ist der Vorschlag nicht gut für den Wirtschaftsstandort Europa oder auch Deutschland und er ist auch nicht gut fürs Klima. Ich will vielleicht mal ein paar Punkte herausgreifen. Der erste und wahrscheinlich auch wichtigste Punkt ist natürlich die Investitionssicherheit. Wir haben jetzt nochmal eine ganze Weile Ungewissheit für die Autoindustrie, wohin die Reise eigentlich letztendlich gehen wird. Aber ich glaube, und das ist mir in der deutschen Debatte auch immer ein bisschen, also kommt mir oft ein bisschen zu kurz, ist wir reden hauptsächlich über die Autoindustrie und die Investitionssicherheit oder Unsicherheit in diesem Zusammenhang. Aber das Ökosystem ist ja viel größer. Es sind ja nicht nur die Hersteller und die Zulieferer, sondern es gibt Ladeinfrastrukturbetreiber, Batteriezellen, Hochlauf, Netzausbau und so weiter und so fort. Und für dieses ganze Ökosystem gibt es jetzt erstmal wieder weiterhin etwas weniger Sicherheit, wohin die Reise gehen soll und in welcher Geschwindigkeit. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der, glaube ich, auch so ein bisschen hinten runtergefallen ist, ist auch die Frage nach Bezahlbarkeit. Also eine der Flexibilisierungsoptionen, über die wir sicher ja noch sprechen werden, ist der Einsatz von Kraftstoffen, um eben die Emissionsreduktionsziele doch noch zu erreichen. Und das wird Mobilität einfach teurer machen. Diese Kraftstoffe, das wissen wir alle, sind nicht so klimafreundlich, wie oft behauptet wird. Aber vor allem gibt es sie einfach nicht in großer Menge. Und dadurch haben wir dann irgendwann auch nochmal ein Bezahlbarkeitsproblem bei der ganzen Sache. Und zu guter Letzt sind natürlich auch die Klimaauswirkungen nicht ganz ohne. Also auf dem Papier sieht es ja jetzt erstmal so aus, sprechen wir wahrscheinlich später noch genauer drüber, dass man eigentlich bei einem 100%-Ziel bleibt, aber die letzten 10% eben flexibel erreichen kann. Aber da ist eben wichtig zu verstehen, dass diese letzten 10%, diese Flexibilität, das ist ein sogenanntes Double Counting. Also wir ziehen da Optionen rein mit den Kraftstoffen und auch mit Stahl, die wir anderswo schon bilanzieren in der EU. Das heißt, die Einsparungen, die wir haben über den Kraftstoff, die werden in der EU schon woanders angerechnet. Das heißt, die sind fürs Klima quasi schon geschehen. Und jetzt rechnen wir sie nochmal an für die Autoindustrie. Das heißt, wir haben letztendlich auch am Ende eine Emissionslücke durch diese Flexibilisierung.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, wenn ich hier kurz reingrätschen darf. Das sind ja Dinge, die durchaus von Teilen, muss man sagen, der Autolobby auch gefordert worden sind, mit denen man jetzt aber genau dort auch nachträglich wieder unzufrieden ist, oder zumindest hat es der VDA so dargestellt, dass man darauf ja dann aber auch wieder gar keinen Einfluss hätte. Ja, sind die synthetischen Kraftstoffe da? Ist der grüne Stahl da? Also man hat das regulatorisch eigentlich gefordert, aber sagt jetzt irgendwo, ja, aber Moment mal, wir können es ja gar nicht darauf verlassen, dass die Sachen da sind. Das kommt ja erschwerend auch noch hinzu, oder?
Das stimmt so halb, würde ich sagen. Bei den Kraftstoffen, gerade bei den synthetischen Kraftstoffen, ist das sicher ein valider Punkt. Das ist auch, glaube ich, gerade etwas, was wir in Deutschland immer noch viel zu wenig verstanden haben. Wir haben uns ja in der letzten Legislatur eine relativ unsägliche Debatte geleistet über E-Fuels, die es einfach nicht gibt. Also diese Kraftstoffe gibt es in den Mengen, in denen wir sie für den Straßenverkehr bräuchten, einfach nirgendwo auf der Welt und wird es auch auf absehbare Zeit nicht geben. Das heißt, da könnte man sagen, hat die Industrie schon einen Punkt. Trotzdem hat sie es davor gefordert. Also von daher müsste man die Frage vielleicht zurückspielen. Beim Stahl sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Deswegen haben wir ja auch von Anfang an gesagt, auch wenn die Anrechnung von Stahl ein sogenanntes Double Counting ist, also auch da die Stahlemissionen, die werden in Europa unter dem ETS1 schon bilanziert, das heißt auch die sind woanders schon angerechnet worden, ist es trotzdem wichtig, das zu machen, weil wir, glaube ich, in Europa ein Interesse daran haben, dass wir eine starke Stahlindustrie haben. Und die Autoindustrie ist einer der größten Nachfrager des europäischen Stahls. Von daher kann man da nicht so ganz sagen, das haben wir nicht in der Hand. Die sagen uns ganz klar, wenn die Nachfrage da ist, produzieren wir das Zeug. Und deswegen kann man da schon sagen, wenn die Hersteller jetzt sagen, wir gehen in diesen grünen Stahl, wir werden den nachfragen, dann wird dieser grüne Stahl auch produziert werden können. Von daher ist es da ein bisschen anders gelagert als bei den Kraftstoffen.
Vielleicht fassen wir für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht so manches Detail zwischen veganer Entenbrust und knallfreiem Leuchtfoller schon wieder vergessen haben, die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. Also 10% Flexibilität sind ja jetzt der Plan, der da vorgelegt worden ist. Was heißt das eigentlich? Du hattest in deinem letzten LinkedIn-Posting, bevor du die App gelöscht hast, nochmal so ein schönes Rucksackbild verwendet. Vielleicht kannst du das nochmal hervorkramen und uns gedanklich einmal mitnehmen, was liegt da jetzt eigentlich auf dem Tisch und was setzen wir uns als Rucksack irgendwie auf?
Genau, also wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Also technisch gesehen wird das Emissionsziel einfach auf 90% erstmal gesenkt und die letzten 10% zu den 100%, das hatte ich ja eben auch schon gesagt, die kann man eben durch flexible Lösungen erreichen. Aber das heißt, der Flottendurchschnitt muss nur noch bei 90% gegenüber dem Basiswert von 2021 liegen. Da wird es jetzt sehr technisch, also 2021 war der Durchschnitt ungefähr 110 Gramm pro Kilometer und das heißt 2035 bliebe den Herstellern noch ein durchschnittlicher Flottengrenzwert von ungefähr 11 Gramm. Und da kommt jetzt dieser Rucksack ins Spiel. Also diese 11 Gramm, die können wir uns so ein bisschen vorstellen wie ein Rucksack und in diesen Rucksack können wir jetzt unterschiedliche Sachen reinfüllen. Wir könnten den Rucksack mit quasi jedem beliebigen Antrieb füllen. Wir haben jetzt kein sogenanntes Verbrennerverbot mehr. Wir können da Plugins reinpacken, wir können da Range Extender reinpacken, wir können da aber auch ganz klassische Verbrenner reinpacken. Und diese klassischen Verbrenner, irgendein emissionsintensives Luxusfahrzeug zum Beispiel, da habe ich gesagt, das kann man sich vorstellen wie einen großen Stein. Sprich, wenn ich davon welche verkaufen möchte, dann passen nur relativ wenige in meinen Rucksack, der ist dann relativ schnell voll. Wenn ich jetzt aber sehr viele Autos verkaufen will, dann muss ich einen Antrieb wählen, der weniger Emissionen hat, also zum Beispiel ein Plug-in oder ein Range Extender. Da kann ich dann sehr viel kleinere Steine in diesen Rucksack packen, bis er voll ist. Das Problem bei der Sache ist nur, da sprechen wir sicher später auch nochmal drüber, diese emissionsärmeren Fahrzeuge, gerade die Range Extender und die Plugins, die sind vor allem auf dem Papier sauberer, aber nicht unbedingt in der Realität. Das heißt, hier haben wir so ein bisschen, so ein bisschen Steine, die kleiner wirken, als sie eigentlich sind.
Also das mit diesem Bild kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Das Elektroauto würde dann ja in dem Fall gar nichts wiegen im Rucksack. Wir reden ja dann wirklich nur noch über die 10%. Bevor wir da vielleicht mal in so Szenarien denken, vorweg für alle, die sich in der europäischen Regulierung nicht so auskennen, wie ist eigentlich jetzt der weitere Weg? Also das wurde jetzt vorgestellt, das wurde dann auch ja direkt von allen Beteiligten schon wieder kritisiert. Wie geht's denn jetzt weiter?
Das Paket muss jetzt quasi seinen ganz normalen europäischen Weg nehmen. Es muss durch das EU-Parlament und durch den Europäischen Rat. Also es müssen sowohl Parlament zustimmen als auch die Mitgliedstaaten nochmal. Und in beiden gibt es Unzufriedenheit. Das, glaube ich, kann man schon sagen. Und zwar ein bisschen in unterschiedlicher Richtung. Also der Chef der konservativen EPP, Manfred Weber, hat ja vorab so ein bisschen den Beschluss der Kommission schon angekündigt und vorweggenommen. Hat aber jetzt trotzdem schon gesagt, dass man da nochmal nachverhandeln wird und dass man eventuell noch andere Sachen möchte. Aus der CSU hören wir ein bisschen ähnliche Sachen. Es gibt aber auch progressive Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel Spanien oder so, die tendenziell ambitioniertere Ziele wollen. Das heißt, wird da noch ein bisschen so ein Zerren und Ziehen geben und dann müssen wir sehen, wo wir am Ende rauskommen. Und ich denke, da werden die nächsten Wochen eigentlich zeigen, wie hier die Machtverhältnisse sind. Wir haben, ich glaube, Mitte März das erste Mal ein Ratstreffen der Umweltminister, wo das Ganze ja verhandelt wird. Und danach wird man wahrscheinlich ein deutlich besseres Bild darüber haben, wie auch die Machtverhältnisse sind, wer sich hier durchsetzen wird.
Dann lass uns doch mal an eure Szenarien gehen. Ihr habt das ja mal so ein bisschen durchgerechnet, weil wir wollen ja hier bei Electrif immer wissen, was heißt das denn jetzt eigentlich für die Elektromobilität? Ja, also bisher war ja klar, okay, bei einem Null-Emissionsziel kommt ja quasi nur noch der batterieelektrische oder der Brennstoffzellenantrieb, der sich ja jetzt auf der Straße praktisch nicht durchgesetzt hat, in Frage. Das heißt, war ja eigentlich für alle, die mit Elektromobilität geplant haben, eine tolle Sache. Jetzt sieht das ja alles ein bisschen anders aus. Ihr habt da mal vier Szenarien entwickelt und da würde ich gerne mal durchgehen. Also EREV, PHEV, gemischtes Szenario und dann noch so ein Luxusverbrennerszenario habe ich bei dir gesehen. Was bedeutet das in der Praxis?
Das ist eigentlich so ein bisschen das Ausbuchstabieren dieses Rucksacks, über den wir eben schon gesprochen haben. Also das sind so ein bisschen die vier wahrscheinlichsten Szenarien, wie die letzten 10% eben gefüllt werden könnten von den Herstellern und was das dann für die Flottenzusammensetzung bedeuten würde. Also wie viele Fahrzeuge mit welchem Antrieb am Ende auf der Straße wären. Und da kann man grob sagen, die Range Extender, das ist ja eine Technik, die eigentlich komplett von chinesischen Herstellern dominiert wird. Die haben wir in Europa im Moment so auch noch gar nicht. Da ist es daher so ein bisschen Spekulation, was da überhaupt kommt, ob europäische Hersteller da auch reingehen wollen oder ob das letztendlich was ist, was nur chinesische Hersteller bedienen werden. Das sind letztendlich die Fahrzeuge, die am wenigsten Emissionen auf dem Papier ausstoßen würden. Das heißt, da könnte man diese letzten 10% mit sehr, sehr vielen Fahrzeugen füllen und könnte am Ende eine Situation haben, wo 50% der Fahrzeuge sogar Fahrzeuge mit Range Extender sind, weil die einfach in die Berechnung der Emissionen mit einem sehr geringen Emissionsanteil reingehen und du deswegen sehr viele verkaufen könntest. Der Plug-in liegt dann so ein bisschen zwischen dem und dem klassischen Verbrenner. Da sagen wir wahrscheinlich so bis zu 25% Marktanteil. Das heißt, jedes vierte Fahrzeug könnte ein Plug-in sein 2035 und damit würde man immer noch die Emissionsziele erfüllen. Wieder auf dem Papier, nicht unbedingt in der Realität. Gemischtes Szenario ist genau, wie es sagt, das ist dann so eine Mischung aus Plugins und klassischen Verbrennern. Und ja, wir haben es Luxusverbrenner-Szenario genannt. Da könntest du dann am wenigsten Verbrennerfahrzeuge noch verkaufen, weil diese Fahrzeuge ja teilweise Emissionen von über 200 Gramm pro Kilometer haben. Das heißt, da sind deine 10% Flexibilität dann am Ende sehr schnell voll.
Also könnte das ja übersetzt bedeuten, dass immer noch bei einem EREV-Szenario immer noch jedes zweite neue Auto einen Verbrennungsmotor zumindest als Range Extender mit an Bord hat oder bei einem PHEV-Szenario jedes vierte letzten Endes und der Rest wäre dann rein elektrisch. Da könnte man jetzt sagen, naja, gut, das ist ja jetzt gar nicht so schlimm, oder?
Naja, da geht es eben um den Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, um den Unterschied zwischen den Emissionen auf dem Papier und in der Realität. Wir haben leider das Problem, gerade bei den Plugins, bei den Range Extendern, wie gesagt, kann man es noch nicht so genau sagen, die haben wir einfach hier auf der Straße noch nicht, dass die Plugins in die Emissionsberechnung eingehen mit den Emissionen, die sie im Testzyklus ausstoßen. Und wir haben jetzt aber seit einigen Jahren verpflichtend in Europa die Situation, dass jeder Plugin muss ein Gerät an Bord haben, was misst, wie viel Emissionen wirklich entstehen. Also nicht, was im Testdurchlauf entsteht, sondern was auf der Straße passiert. Und die haben wir jetzt Ende letzten Jahres erstmals ausgewertet. Die liegen jetzt erstmals vor. Die stellt die EU-Kommission zur Verfügung. Und da hat sich leider gezeigt, dass die Plugins in der Realität fast fünfmal so viel ausstoßen wie im Testzyklus. Das heißt, wenn du jetzt dieses Plugin-Szenario nimmst, das heißt, jedes vierte Auto ist ein Plugin, dann ist das auf dem Papier nicht super fürs Klima, aber auch keine Katastrophe. Wenn du jetzt aber berücksichtigst, dass jedes vierte Auto fast so viele Emissionen ausstößt wie ein klassischer Verbrenner, dann sieht das Ganze schon sehr anders aus. Deswegen muss man hier eben wirklich in die Details gehen und gucken, was bedeutet das am Ende fürs Klima, wenn man diese Fahrzeuge weiterhin zulässt. Und dafür ist der Utility-Faktor einfach extrem wichtig, weil der letztendlich beschreibt, wie diese Fahrzeuge in der Regulierung berücksichtigt werden für die Flottengrenzwerte.
Darauf kommen wir tatsächlich später nochmal. Meine letzte Frage war so ein bisschen auch eine Überleitung zu einem Bekannten, den du auch schon von der 50. Ausgabe unserer Online-Konferenz Electric Life im November kennst. Markus Hackmann von der Ingenieurberatung P3 hat damals skizziert, dass es vielleicht ganz gut ist, insbesondere die Debatte um das Verbrenner aus über die nun erfolgte Flexibilisierung abzuhaken. Markus' These lautet nämlich, die Elektromobilität setzt sich so oder so durch. Und hier ist seine Begründung.
Bei P3 haben wir das ganze Thema rund ums Verbrennerverbot nochmal intensiv analysiert. Wir sehen zwei große und wichtige Punkte. Wir sehen das CO2-freie Fahren bei den PKWs und auch mittlerweile bei den LKWs aus vielerlei Gründen als überlegene Technologie. Und zweitens halten wir gar nichts von dieser Verbrennerverbot-Diskussion. Das ist aus unserer Sicht ein großer politischer Kollateralschaden, der da entstanden ist. Und wir müssen im Autoland Deutschland niemanden überzeugen. Entweder man glaubt an das Thema Elektromobilität und glaubt auch den Fakten und Argumenten oder eben nicht. Aber wir sehen das ganz pragmatisch und glauben, dass es sich sowieso durchsetzt. Daher haben wir einiges an Simulationen nochmal gemacht. Was bedeutet es denn, diese Aufweichung des Verbrennerverbots? Wir sehen dadurch nur 1,7% mehr CO2. Wenn wir 2035 bis 2040 im Gesamtbestand noch großteils sogar Verbrenner haben. Also der Effekt ist gar nicht so groß. Mit dem Verbrennerverbot in 2035 haben wir voraussichtlich 27% BEV-Anteil im Bestand. In 2035, wie gesagt, ohne Verbrennerverbot hätten wir 24%. Auch da, das ist nicht so viel, wobei wir von der Annahme ausgehen, dass bis zu 30% der Autokäufer weiterhin Verbrenner kaufen werden. Die wichtigsten KPIs, die wichtigsten Fakten, warum sich die Elektromobilität durchsetzt, sind aus unserer Sicht durch viele wirklich Echtstudien im wahren Leben belegt. Die Batteriekapazität verdoppelt sich fast alle 2 Jahre. Das kann man wunderschön beim BMW i3 beobachten. Die Batterielebensdauer ist viel besser, als wir es alle gedacht haben. Sogar bidirektionales Laden ist hier kein Problem, da die hohen Ladezustände vermieden werden können. Der Verbrauch geht mittlerweile in der Mittelklasse schon auf 13 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, wie bei Mercedes CLA. Runter. In der Ladegeschwindigkeit erreichen wir locker in 5 Minuten 150 Kilometer echte Reichweite. Die Energiekosten vom batterieelektrischen Fahrzeug ist die Hälfte vom Verbrenner. Und zu guter Letzt ist die Schnelllade und gerade die kritische Ladeinfrastruktur in Europa, die ist mehr als genug da. Der Tipping Point wurde schon 2023 erreicht. Und in Deutschland sehen wir sogar eine Überkapazität beim Schnellladen, ganz entgegen zu viel hausgemachter Presse, dass wir viel zu wenig Ladeinfrastruktur haben, sind wir da anderer Meinung, dass genug Ladeinfrastruktur da ist. Dann haben wir ja repräsentative Umfragen, die ergeben haben, dass 86% der aktuellen Elektroautofahrer nicht mehr zu einem Verbrennerauto zurückkehren möchten. Belegt haben wir das ganze Thema Batterielebensdauer mit einer eigenen Studie, wo wir 7.500 Elektroautos getestet haben und deshalb sagen können, die Batterie lebt viel, viel länger, als wir alle dachten. Wenn wir dann noch weiterschauen, haben wir in Europa eine hohe Abhängigkeit der Ölimporte und der Strombedarf, der oft kolportiert wird, dass der ja so immens ist, der wird lediglich 8-10% der gesamten Produktion des Stromes ausmachen. Das bekommen wir definitiv hin. Dann, wenn wir weiter gucken, dann haben aber diese Käufer im Moment auch ernstzunehmende Vorbehalte. Es gibt eine Gruppe, die verunsichert ist, dass diese Gruppe wird durch den politischen Begriff der Technologieoffenheit zum Beharren angestiftet und auch das Thema Förderung, dass wir so viel Unsicherheit drin haben. Dieser politische Diskurs ist extrem schädlich. Also die Verunsicherten sind sehr, sehr groß. Dann haben wir auch die Leute, die ein sehr emotionales Verhältnis zum Verbrenner haben, sei es Sound Historie. Diese Gruppe, die hat gar nichts gegen Elektroautos, möchte aber an ihren Autos sozusagen festhalten. Dann haben wir auch eine nicht unwichtige Gruppe, die hat eine prinzipielle Abneigung gegen jegliche staatliche Bevormundung. Und die Gruppe ist besonders stark zur Geltung gekommen beim Thema Heizungsgesetz. Auch hier, die dürfen wir nicht außer Acht lassen und müssen schauen, wie wir diese Gruppe mit sachlichen Argumenten auch überzeugt kriegen. Und dann gibt es auch eine kleinere Gruppe, die sieht den Sinn hinter der Elektromobilität nicht. Die hält das alles für Quatsch, für auch eine aufgeladene Diskussion. Auch hier müssen wir aufpassen. Und deshalb ist es aus unserer Sicht überhaupt nicht schlimm, wenn ein Viertel der Leute in 2035 noch Verbrenner fahren möchte.
Damit sind wir auch schon im zweiten Teil dieser Episode von E-Mobility Insights, der Podcast von Electriv. Mein heutiger Gast ist Sebastian Bock, Deutschlandchef der NGO Transport and Environment. Und er darf direkt mal antworten oder sagen, wie er die Argumentation von Markus Hackmann findet. Also setzt sich nicht die Elektromobilität auch einfach so durch?
Ich glaube grundsätzlich und insbesondere, wenn wir langfristig gucken, hat Markus recht. E-Autos werden sich durchsetzen. Wir haben nicht mehr die Frage des Ob, sondern wir haben die Frage des Wann und Wer. Und das ist, glaube ich, entscheidend und da würde ich Markus vielleicht ein bisschen widersprechen und nochmal versuchen zu erklären, warum es so wichtig ist, dass wir an der Regulierung festhalten. Erstmal vielleicht zum Wann. Wir reden ja im Moment hauptsächlich darüber, was bedeutet die Regulierung für die europäische Automobilindustrie. Wir dürfen aber natürlich trotzdem nicht außer Augen lassen oder außer Acht lassen, dass das grundsätzlich auch eine Klimaregulierung ist, über die wir hier sprechen. Da ist, glaube ich, ganz wichtig, mal zu gucken, wie sich die Emissionszahlen im Moment entwickeln. Und wir laufen gerade auf eine Situation zu, wo wir 2030 wahrscheinlich über 40% der europäischen Gesamtemissionen allein aus dem Verkehr haben. Das heißt, die Verkehrsemissionen gehen einfach nicht runter oder sie gehen nur extrem langsam runter. Und deswegen müssen wir da eben jetzt regulatorisch nachsteuern. Deswegen ist es eben auch so wichtig, dass diese Zwischenziele bleiben und dass die Regulierung so Bestand hat, weil sie etwas darüber aussagt, wie schnell wir dekarbonisieren werden. Deswegen nochmal langfristig, stimme ich Markus zu, aber wie schnell wir da hinkommen, hängt eben sehr stark davon ab, wie wir regulatorisch damit umgehen. Und der zweite Punkt, den ich eben schon ansprach, ist natürlich das Wer. Die Frage ist so ein bisschen, wer wird diese E-Autos dann ab 20 oder nach 2035 verkaufen? Werden das europäische Hersteller sein oder wird das eventuell hauptsächlich chinesische Konkurrenz sein, wenn wir jetzt nochmal wieder Druck aus dem Markt rausnehmen und nochmal wieder verlangsamen und nochmal wieder auch investieren in einen anderen Antrieb, in Verbrenner, in Plug-in-Hybride? Wir haben heute schon eine Situation, dass BYD alleine fast doppelt so viele E-Autos herstellt wie die deutschen Hersteller zusammen. Und ich glaube, wenn wir jetzt eben den Hochlauf verlangsamen, dann wird sich dieser Rückstand eben nochmal weiter manifestieren. Und das ist, glaube ich, das große Problem und einer der Gründe, warum es so wichtig ist, dass wir die Regulierung beibehalten. Und ich möchte dann vielleicht abschließend dabei auch nochmal ein bisschen mit einem Missverständnis aufräumen, weil in dieser ganzen Debatte ganz oft mitschwingt, gerade wenn man über China redet, dass in China der Hochlauf ja viel besser klappt, das stimmt, und dass man das komplett ohne Regulierung gemacht hätte. Und das ist einfach nicht der Fall. Ich glaube, wir müssen uns ganz genau angucken, was China gemacht hat, warum China jetzt da steht, wo sie stehen. Zum einen ist da natürlich die Subventionspolitik, die kennt, glaube ich, von euren Zuhörern auch jeder, das ist ganz klar. Aber China hat auch auf der anderen Seite was gemacht, und zwar über Zulassung. Gerade in den großen Städten war es oder ist es immer noch extrem schwierig, ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor zuzulassen. Das heißt, man bekommt einfach kein Nummernschild. Das hat dann teilweise zu Auswüchsen geführt, dass es fast 800 Bewerber pro Verbrennerzulassung gab. Das heißt, es war achtmal so einfach, ein E-Auto zuzulassen wie ein Verbrenner. Das heißt, was China gemacht hat, ist regulatorisch, vor allem in den größten Märkten, also in den Megacities in China, in Shanghai, in Peking, ist viel früher gewesen und vor allem auch viel strenger reguliert als das, was wir hier in Europa vorhaben. Das heißt, man hat einen anderen Weg gewählt, aber es stimmt einfach nicht zu sagen, dass China da ist, wo sie heute sind, ohne regulatorisch eingegriffen zu haben.
Ganz, ganz spannende Punkte, die du da bringst. Und ich kann mich immer nur an meine letzte China-Reise erinnern und dieses Erleben des schon in weiten Teilen rein elektrischen Verkehrs, der Ruhe und des Durchatmens in einer solchen Megacity, kein Vergleich zu anderen Städten, selbst zu Berlin nicht. Und danke dafür. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die Szenarien zurückkommen. Können wir da vielleicht mal so einen Konzern drauflegen? Ja, du hast ja diese vier Beispiele vorhin genannt. Nehmen wir doch mal so eine BMW Group, ja, mit den Marken Mini, Rolls-Royce und BMW selbst. Wie könnten denn jetzt die Münchner, die ja auch immer ganz laut nach der Technologieoffenheit rufen, im Rahmen dieser neuen Regulierung vorgehen?
Ja, du sprichst das ganz richtig an. BMW ist wirklich ein interessanter Fall. Ich finde, BMW macht unternehmerisch extrem viel richtig, schlägt aber politisch immer wieder sehr, sehr fragwürdige Töne an. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, Kurzfrist und Langfrist. Kurzfristig muss BMW sicher nicht viel ändern. BMW ist der Hersteller, der auch so die Grenzwerte im Moment erfüllt. BMW kann sehr flexibel produzieren und verkauft im Moment gerade von den deutschen Herstellern sehr, sehr erfolgreich ihre E-Autos. Und ich glaube, BMW hat auch ein sehr gutes Portfolio. Ich denke, die neue Klasse ist sicher eins der spannendsten E-Autos, die dieses Jahr, also 2026, auf den Markt kommen. Von daher ist BMW auch da, glaube ich, für die Zukunft ganz gut aufgestellt. Langfristig ist es aber natürlich trotzdem auch für BMW extrem herausfordernd, parallel in verschiedene Antriebe investieren zu müssen. Und ich glaube, da sieht man auch, wenn man genau hinguckt, jetzt schon so ein bisschen so ein Umsteuern. Denn auch wenn man immer noch relativ laut poltert gegen das sogenannte Verbrenner aus, dann sieht man zum Beispiel bei der neuen Klasse, dass die auf einer komplett neuen Plattform sitzt, die eben voll elektrisch ist, die nicht mehr darauf ausgelegt ist, dass man verschiedene Antriebsstränge einbauen kann. Von daher, glaube ich, sind die da gut aufgestellt. Sie erwarten ja auch 2026 schon Margin Parity, also quasi, dass sie genauso viel Gewinn mit einem E-Auto wie mit einem Verbrenner machen können. Und sie sind auch in Bezug auf grünen Stahl ganz gut aufgestellt, also eine der Erfüllungsoptionen jetzt unter dem neuen Kommissionsvorschlag. Trotzdem, glaube ich, muss man auch bei BMW wieder ein bisschen den Blick weiten und nicht nur auf Europa gucken. Denn ich glaube, wenn man langfristig wieder so profitabel sein will wie früher, dann muss man auch in China vorn mitspielen. Und da haben wir eben schon besprochen, da spielt die Musik eben sehr elektrisch. Und BMW hat zwei Probleme in China, ne? Also zum einen ist China der größte Einzelmarkt für BMW und der Absatz ist da extrem eingebrochen. Ich glaube, um knapp ein Drittel in den letzten zwei Jahren. Sie sind bei den Verbrennern immer noch sehr stark, aber bei den BEVs eben abgehängt. Und da ist halt die Frage, wie kommt die neue Klasse da jetzt auch an? Das wird, glaube ich, in 2026 sehr wichtig. Und der zweite Punkt, der bei BMW wichtig ist und nochmal anders als bei den anderen Herstellern ist, BMW exportiert relativ viele E-Autos aus China in die EU und ist deswegen von den Einfuhrzöllen auf chinesische E-Autos betroffen. Die meisten denken ja, diese Einfuhrzölle sind nur für chinesische E-Autos von chinesischen Herstellern, aber sie gelten eben auch für in China hergestellte Autos von deutschen Herstellern. Und deswegen ist BMW da so ein bisschen doppelt betroffen in China. Und deswegen, glaube ich, muss man eben sehr, sehr genau gucken, wie man sich da aufstellt. Und um da vorne wieder dabei zu sein, glaube ich, macht es sehr viel Sinn, weiter auf vollelektrische Fahrzeuge wie die neue Klasse zu setzen.
Aber wenn man jetzt mal ganz kurz in diesem Rucksackbild bleibt, ja, könnte man ja im Falle von BMW sagen, okay, die füllen ihren Rucksack generell erstmal bei Mini und bei der Kernmarke größtenteils rein elektrisch. Und dann gibt es vielleicht bei Rolls-Royce noch den, ich sag mal, Luxusverbrenner und bei den ganz großen Fahrzeugen, die großen SUVs mit dem X vorne bei BMW, da gehen sie auf eine Hybridstrategie mit so, um diese 10% am Ende gut zu erfüllen. Ist das denkbar?
Na, denkbar ist das mit Sicherheit. Ich komme immer wieder drauf zurück. Es kommt natürlich am Ende darauf an, wie diese Plug-in, also diese Hybridfahrzeuge angerechnet werden in der Regulierung. Also wie viele man in diesen Rucksack am Ende reinfüllen kann. Sind es quasi die realen Emissionswerte, die angerechnet werden, oder sind es die hypothetischen auf dem Papier? Aber genau, grundsätzlich hast du natürlich recht. Und gerade wenn man so ein Markenportfolio hat, was von Mini bis Rolls-Royce reicht, dann hat man da eine gewisse Flexibilität. Und wie ich eben sagte, BMW, glaube ich, auch gerade bei von den deutschen Herstellern mit am besten aufgestellt, um von diesen Credits, die man für grünen Stahl bekommt, zu profitieren. Von daher kann man da sicher auch noch etwas machen.
Dann schauen wir doch vielleicht einmal auf Volkswagen. Noch ein viel größerer Konzern, sehr, sehr breites Markenspektrum von Skoda bis Porsche, sage ich mal. Auch da das große Volumen, der ID.2 Polo und all diese Dinge, oder ID Polo heißt da jetzt ja nur noch, laufen an. Also da wird ja sozusagen das ganze Einstiegssegment dann elektrifiziert. Wäre auch da denkbar, der große Teil Elektro, dann irgendwo bei den Audis und so, dann doch noch ein bisschen PHEV. Und Porsche bleibt vielleicht doch eine Verbrennermarke im Rucksack denken?
Genau das wäre auch mein erster Gedanke, so ein bisschen analog wie das, was wir gerade bei BMW besprochen haben, dass man auch da bei dem früheren Margenträger Porsche, dass man da im Moment ja sowieso wieder Richtung Verbrenner umsteuert, also man investiert ja auch wirklich wieder in die Entwicklung von Motoren. Diese Fahrzeuge könnte man so in den Rucksack packen. Langfristig ist aber, glaube ich, bei Volkswagen das Gleiche richtig wie bei BMW. Man muss unterscheiden, was passiert in Europa, was passiert in China. Volkswagen ist ja extrem stark auch bei den elektrischen Fahrzeugen in Europa, 27% Marktanteil sprechen sicher für sich, das ist stark. In China ist man bei unter 1%, ne? Das muss man wirklich beachten. China war immer der große Gewinnbringer für Volkswagen. Volkswagen war absoluter Platzhirsch da, war größter Hersteller overall und ist jetzt wirklich unter ferner Liefen bei den E-Autos, ne? Unter 1%, das ist wirklich gravierend. Von daher gibt es auch da, glaube ich, ein bisschen eine Parallele zu BMW, auch auch für Volkswagen. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen mit dem ID2 Polo oder ID Polo. Genau, ich muss mich auch erst dran gewöhnen. Kommt ein sehr interessantes Fahrzeug auf den Markt in Europa. Da wird interessant sein, wie das hier angenommen wird. Und in China haben wir das Gleiche eigentlich. Ne? In China hat Volkswagen ja vor anderthalb Jahren eine Kooperation gestartet mit XPeng, um eben schneller für den chinesischen Markt entwickeln zu können. Die Fahrzeuge wurden Mitte, Ende letzten Jahres jetzt vorgestellt, kommen jetzt immer mehr auf den Markt. Das heißt, sowohl in China als auch in Deutschland oder in Europa wird sich nächstes Jahr einfach zeigen, wie kommen diese neuen Modelle an bei den Kunden, bei den Kundinnen. Und daran wird sich dann, glaube ich, entscheiden, wie der Konzern für die Zukunft aufgestellt ist. Ein Unterschied würde ich vielleicht ein bisschen machen zu BMW bei der Frage grüner Stahl. Da ist Volkswagen, glaube ich, noch nicht ganz so gut aufgestellt. Gerade weil man natürlich auch ein Volumenhersteller ist, ist es etwas schwieriger. Die Mehrkosten von grünem Stahl, die sind ja nicht sehr hoch. Also bei einem Premium-Fahrzeug kann man die wirklich sehr einfach umlegen. Das ist am Ende weniger als eine Metallic-Lackierung, was das kostet. Aber das ist im margenschwachen Volumensegment natürlich was anderes. Das kann man bei einem ID Polo nicht so einfach machen wie vielleicht bei einem 7er BMW. Das heißt, da muss man so ein bisschen gucken, wie Volkswagen sich da positionieren wird.
Also dann war das so ein bisschen unser Blick in die Glaskugel, was die deutschen Hersteller, wir haben jetzt natürlich nicht alle geschafft, angeht. Du hattest aber eine große Unbekannte schon mal angesprochen, nämlich den Utility Factor. Und auch da droht ja letzten Endes Ungemach und diese Szenarien könnten sich ja auch nochmal deutlich Richtung PHEV verschieben. Also was glaubst du, wo geht da die Reise hin?
Das ist in der Tat im Moment die große Frage. Also vielleicht muss man erstmal nochmal erklären, worüber reden wir hier eigentlich immer. Utility Factor klingt sehr technisch. Also grundsätzlich ist dahinter die Idee, was ich vorhin beschrieben habe. Wir haben eine ziemlich große Lücke zwischen dem realen Verbrauch auf der Straße und dem Verbrauch in den Testzyklen. Das weiß man schon relativ lange, aber jetzt weiß man seit 2021, 22, 23 weiß man sehr genau, weil wir jetzt eben diese realen Daten haben. Das heißt, der Utility Factor versucht letztendlich die realen Emissionen in die Berechnung der Flottenemissionen der Hersteller eingehen zu lassen. Man guckt einfach, wie viel werden diese Fahrzeuge am Ende elektrisch gefahren und wie viel werden sie mit Verbrenner gefahren. Und dieser Utility Factor, der wird verschärft, der wurde jetzt zum Jahreswechsel verschärft und der wird dann nochmal 26, 27 verschärft und wird eben immer realistischer. Das heißt, jetzt ist er schon einen Schritt näher an die Realität rangekommen und dann bei der nächsten Verschärfung ist er dann schon relativ nah bei den realen Verbrauchen. Wenn diese Verschärfung kommt, heißt das aber natürlich für die Hersteller, sie können viel weniger Plugins verkaufen, um innerhalb dieser 10% zu bleiben. Oder also vor 2035 gelten diese 10% ja noch nicht, aber um ihre normalen Flottenziele zu erreichen, können sie dann weniger Plugins verkaufen. Und deswegen wird dieser Utility Factor oder die Verschärfung des Utility Factors so extrem bekämpft. Und deswegen sagen wir natürlich ganz klar, diese Verschärfung muss beibehalten werden, weil sie einfach letztendlich nicht mehr und nicht weniger macht, als die Realität abzubilden. Und muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist jetzt auch keine Debatte, die wir nur hier in Europa führen. Ne? Die Chinesen machen genau das Gleiche. Also auch da gibt es gerade Vorschläge, den Utility Factor, den die da haben, auch anzupassen. Also das ist ein bekanntes Problem, was man eigentlich fast überall jetzt in Angriff nehmen möchte.
Dann kommt noch ein Thema mit rein, nämlich die Supercredits. Die sollen ja nach dem Willen der EU-Kommission kleine und preiswerte E-Autos fördern. Also es könnte ja nochmal so ein Gegengewicht dann auch sozusagen sein. In dieser Rucksackdenke, wenn ich da mal drin bleiben darf. Wie ist das zu bewerten? Fördert das letzten Endes den Hochlauf dessen, was ja viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch wollen, nämlich kleine und bezahlbare Elektroautos?
Grundsätzlich schon. Also erstmal vielleicht wieder ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen, was bedeutet das eigentlich? Also ein Supercredit bedeutet letztendlich, dass man bestimmte Fahrzeuge mehrfach anrechnet. In dem Vorschlag im Moment 1,3 Mal. Wir fordern, dass das etwas noch gesenkt wird. Aber das heißt einfach, dass das Fahrzeug dann eben nicht nur einmal angerechnet wird, sondern mehrfach. Und dafür kann man dann woanders wieder ein bisschen mehr Emissionen ausstoßen. Was, glaube ich, gut ist an den Supercredits, wie sie im Moment vorgeschlagen sind, wir haben eine Längenbegrenzung drin auf 4,2 Meter. Das ist sehr gut. Wir würden uns wünschen, dass es noch ein bisschen weniger wird, aber 4,2 ist schon ganz okay, um das mal zu übersetzen. Das sind alle Fahrzeuge im A-Segment, knapp 70% im B-Segment und fast gar nichts im C-Segment. Und diese Fahrzeuge müssen in der EU produziert werden. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr klug gewählt von der Kommission, weil man dadurch nochmal einen Anreiz schafft, eben auch Arbeitsplätze hier in Europa zu erhalten und gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen wieder wegkommt von den sehr schweren, sehr emissionsintensiven SUVs, die ja auch, das muss man klar sagen, auch ein elektrischer SUV SUV ist sehr viel schwerer, verbraucht sehr viel mehr Strom, verbraucht in der Herstellung deutlich mehr Strom, hat eine größere Batterie. Von daher ist es sehr sinnvoll, glaube ich, da jetzt einen Impuls zu setzen. Und der kommt, glaube ich, auch zur richtigen Zeit, weil wir ja 2026 den ID.2 haben, aber wir haben noch eine ganze Bandbreite von Fahrzeugen, auch von anderen Herstellern, die entweder schon seit Ende letzten Jahres im Markt sind oder jetzt kommen. Der Twingo zum Beispiel kommt jetzt elektrisch, der R5 von Renault, der C3 von Citroën, die sind schon da, aber die werden in deutlich größeren Volumina verfügbar sein nächstes Jahr. Von daher, glaube ich, macht es Sinn, da einen kleinen Impuls zu setzen.
Und dann wäre ja da noch der Vorschlag, ab 2030 konkrete Vorgaben für den Elektrohochlauf von Dienstwagen zu machen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Und nach meiner Erfahrung, vielleicht mal Anekdote von der NACO-BEMO, Veranstaltung des BBM in Heidelberg, da habe ich von der Bühne runter mal gefragt, wer will eigentlich noch Plug-in-Hybride von euch? Da waren so 300 FuhrparkmanagerInnen, von denen haben drei die Hand gehoben. Also alle anderen wollten eigentlich auf Strom pur gehen. Und dann ist ja für mich dann schon die Frage, ob nicht gerade über die Flotten ein ganz, ganz starker Push auch nochmal erfolgen könnte.
Ja, da sprichst du einen absolut wichtigen Punkt an. Ich denke, die meisten eurer Hörer wissen, dass je nach Markt in Europa zwischen 60% und 70% der Neufahrzeuge eben in den gewerblichen Markt gehen. Das heißt, es sind nicht private Menschen, die kaufen, sondern es sind Firmenflotten oder in Deutschland auch viel Dienstwagen. Und das ist aus zwei Gründen wichtig. Einmal ist das der größte Nachfragehebel. Und der andere Punkt ist natürlich, dass das die Fahrzeuge sind, die wir dann in 2-3 Jahren als Gebrauchte auf dem Markt sehen. Das heißt, für die Durchdringung des Gebrauchtwagenmarktes mit E-Fahrzeugen ist das eben auch eigentlich der wichtigste Hebel. Von daher kann man das eigentlich nicht als wichtig genug einschätzen und es ist auch extrem oder es ist sehr richtig, dass die Kommission da jetzt einen Vorschlag zugemacht hat, wie man diesen Markt nochmal schneller elektrifizieren kann. Gerade für die deutschen Hersteller ist das extrem wichtig. Ich muss vielleicht wissen, 72% der in Deutschland produzierten E-Autos werden in der EU dann als Firmenwagen zugelassen. Das heißt, es könnte einen absoluten Nachfrageboost, insbesondere auch für die deutschen Hersteller und für die deutschen Produktionsstandorte nochmal geben. Und es würde so ein bisschen auch die Last, sage ich mal, auf mehr Schultern verteilen. Im Moment haben wir ja eine Situation, wo die Klimaziele im Straßenverkehr eigentlich von den Herstellern mehr oder weniger im Alleingang erfüllt werden müssen. Und jetzt würde man eben mit den großen Firmenflotten noch andere starke Akteure mit einbeziehen. Und deswegen sind, glaube ich, hier noch zwei Dinge wichtig, die auch gerade in der deutschen Debatte in den letzten Wochen, finde ich, etwas schief hingen. Zum einen ist es erstmal so, dass der Vorschlag der Kommission sagt, dass die Mitgliedstaaten selber entscheiden können, wie sie diese Vorgaben umsetzen, also wie sie diese Ziele umsetzen. Und die Ziele selbst sind weniger ambitioniert als die allgemeinen Flottengrenzwerte. Das heißt, wir hören in Deutschland ganz oft dieses Verbrenner aus durch die Hintertür. Das ist einfach falsch. Also die Ziele sind nicht ambitionierter als die Flottengrenzwerte, die wir sowieso haben. Und das Zweite ist, und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, gerade in Deutschland mit einem starken Mittelstand, die Regelung soll wirklich nur große Unternehmen betreffen. Also ab 250 Mitarbeitende, mindestens 25, eventuell sogar 50 Millionen Umsatz. Also wirklich nur Unternehmen, wo man sagen kann, die können das sowohl finanziell als auch administrativ, können die das schultern. Das sind, glaube ich, zwei nochmal ganz wichtige Punkte, um das ein bisschen einzuordnen.
Danke dafür. Sebastian, jetzt haben wir uns einmal quer durch das Autopaket gewühlt und ich will ehrlich sein, EU-Regulierung ist echt nicht gerade mein Lieblingsthema. Deshalb jetzt doch nochmal ganz abschließend der Versuch, die Leitfrage des Podcasts aufzugreifen. Also bremst das aus vom Verbrenner aus das Elektroauto aus? Und welche Folgen hat das eigentlich fürs Ökosystem? Das hattest du vorhin schon ganz am Anfang einmal angerissen, dass wir hier nicht nur über Autos reden, sondern über ganz viele andere Akteure, die in die Elektromobilität längst viel Geld investiert haben. Ich sage nur Stichwort Ladeinfrastruktur.
Genau, ich denke, das ist genau der springende Punkt. Wir haben jetzt nochmal wahrscheinlich ein halbes Jahr, vielleicht ein bisschen länger, je nachdem, wie schnell es geht, Verunsicherung. Wir haben ja jetzt auch, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, dass relativ viel von den kleinen, endgültigen Details der Regulierung abhängt. Das heißt, bis wir da wirklich Klarheit haben, wird es diese Investitionszurückhaltung geben. Ich glaube, 2026 ist ja auch, ich will jetzt nicht zu tief in die EU-Regulierung einsteigen, aber es gibt auch noch andere Pakete, die sehr wichtig dafür sind, ob wir zum Beispiel den Hochlauf bei der Batterieproduktion in Europa hinkriegen. Das heißt, diese Unsicherheit, die kommt letztendlich so ein bisschen, finde ich, zu einer Unzeit. Ich sprach vorhin schon davon, ich habe jetzt BMW da rausgegriffen, aber man könnte die gleiche Geschichte ja über Mercedes erzählen oder über Volkswagen. Die ja hat eigentlich gezeigt, finde ich, dass die deutschen Hersteller wieder da sind. Sie sind wieder vorn dabei und ich glaube, man hätte jetzt diesen Schwung mitnehmen können, um Menschen auch für E-Mobilität wirklich zu begeistern. Und stattdessen wage ich jetzt mal die Prognose, wenn ich mir so die politische Gemengelage auch der letzten Tage im neuen Jahr angucke, dass wir jetzt noch mal ein halbes Jahr über so Luftschlösser wie hocheffizient effiziente Verbrenner sprechen werden und dass wir doch eigentlich gerade in Deutschland den Anspruch haben sollten, Marktführer bei der Technologie der Zukunft zu sein, statt uns irgendwie daran festzuklammern, was in der Vergangenheit gut geklappt hat. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Vorschlag und auch die Debatte, die jetzt daran hängt, gerade auch politisch wirklich eine vertane Chance.
Sebastian, dann lasse ich das mal so stehen und möchte zum Schluss mich A für deine Einschätzung bedanken und B aber doch mal eine kleine Brücke nochmal nach China schlagen, denn während wir hier über hocheffiziente Verbrenner in der EU reden, führt ja China gerade verbindliche Verbrauchsgrenzen für rein elektrische Fahrzeuge ein, also schützt ja quasi damit die eigene E-Auto-Industrie fast noch vor ausländischem Wettbewerb. Das ist schon langsam ein bisschen kurios, oder?
Das kann ich eigentlich, glaube ich, ganz kurz beantworten. Ich finde das gar nicht so kurios. Ich glaube, das ist zum einen natürlich gute Klimapolitik, weil auch ein E-Auto effizient sein sollte. Aber vor allem ist es, glaube ich, kluge Wirtschaftspolitik, weil man damit einfach eine Industrie stärkt, der einfach die Zukunft gehört. Und deswegen, glaube ich, ist es eine richtige Entscheidung.
Sebastian, dann danke ich dir nochmal herzlich. Du bist ein bisschen angeschlagen. Danke, dass wir hier trotzdem so ausführlich mit dir reden konnten. Ich wünsche dir gute Besserung und vor allem ein erfolgreiches und gesundes und möglichst elektrisches Jahr 2026.
Ich danke dir.
Damit sind wir am Ende der ersten Episode von E-Mobility Insights im neuen Jahr 2026. Und die gute Nachricht ist, der Podcast von Electriv erscheint künftig nicht mehr alle 3, sondern alle 2 Wochen. Also gleich abonnieren und keine Hintergründe der Elektromobilität mehr verpassen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss und auf Wiedersehen, Ihr Peter Schwierz.